Ghost of Yotei. In einer Woche ist es soweit und wir haben es schon gespielt. Und mit wir meine ich den lieben Taneros und mich. Hallöchen, Taneros.
Hallo, sei mir gegrüßt, du in Japan.
Ja, sei mir selber in Japan gegrüßt, mein Lieber. Ich freue mich, dass wir heute sprechen dürfen, endlich sprechen dürfen, über ein Spiel, was wir schon gefühlt Ewigkeiten haben. Und es immer noch nicht durchhaben. Aber... wahrscheinlich einiges trotzdem dazu sagen können. Wie siehst du das?
Definitiv, definitiv. Dankenswerterweise, wir schon sehr, sehr früh die Keys bekommen haben, aber trotzdem, all diese Zeit hat nicht gereicht dafür, was man da in diesem Spiel alles aufsaugen kann. Also es ist unglaublich. 360 Grad, man wird permanent abgelenkt. Ich liebe dieses Spiel, ich find's toll.
Definitiv. Ja, lass uns heute einfach mal ein bisschen so ein Review-Podcast machen, wo wir darüber sprechen, ob es sich lohnen könnte. Wir vergleichen es vielleicht ein bisschen mit Tsushima, auch wenn das Spiel definitiv ein eigenständiges Werk sein möchte und auch darf. Und ja, ich bin mal gespannt, deine Meinung zu hören, weil wir uns jetzt im Vorfeld auch noch gar nicht im Detail ausgetauscht haben. Außer, dass wir es cool finden und uns in der Open World verloren haben. Ja. Wir probieren das übrigens spoilerfrei zu halten. Oder wir halten es spoilerfrei. Und ich glaube, über die Story sprechen wir vielleicht nur so in Erzählart, abstrakt und kurz, würde ich mal sagen. Ne? Also kann man völlig sorgenfrei hier sich anhören dann. Ja, ich bin mal gespannt. Erstmal vielleicht einen Ersteindruck von dir zu hören. Was sind so deine Gedanken und Gefühle? Wie war vielleicht dein Erstkontakt zu Yotei? Ist dir da irgendwas im Kopf geblieben oder so?
Das ist, was man bei dieser Schlacht halt nicht vergessen darf, ist dieses gewissermaßen dieses Battle zwischen Ubisoft und Sucker Punch. Ne? Wir haben Ghost of Tsushima, haben wir in der Pandemie bekommen. Da sagten wir schon, hey, das ist das Assassin's Creed in Japan, das wir bisher nicht bekommen haben. Dann kam Assassin's Creed Shadows und jetzt kommt wieder Ghost of Yotei. Das ist super interessant, wie diese Spiele gewissermaßen voneinander abgeguckt haben, sich gegenseitig auch so inspiriert haben. Das kann man definitiv sehen und ich finde es total interessant, wie unterschiedlich Ghost of Yotei sich jetzt gegenüber Ghost of Tsushima irgendwie anfühlt. Und das ist gar nicht, es ist ganz schwer zu fassen, wo da der Unterschied ist. Aber ich finde, während Ghost of Tsushima auch vor allem mit seinem Anfang sehr super, super düster war, man mit dieser Düsternis dann in diese Story reingegangen ist und Assassin's Creed Shadows ja auch so einen großen, düsteren Plot aufmacht, finde ich Ghost of Yotei trotz seiner Düsternis auch so ein super leichtes Spiel. Also ihr habt eine düstere Story, aber ich finde, dieses Spiel zu spielen ist so unglaublich leicht. Es ist so unglaublich ausbalanciert. Ich glaube, wir werden heute noch viel über Open-World-Formeln reden. Ich finde, diese Open-World-Formel, die erdrückt mich nicht, sondern sie beflügelt mich, sie lädt mich immer ein. Sie ist nicht so, dass sie mich immer mit Sachen voll bombardiert, aber sie schwingt die Tür auf in alle Richtungen und ich trete mit voller Freude halt ein. Und das müsste man sich im Detail angucken und ich werde wahrscheinlich auch, ich kann euch an bestimmten Stellen auch sagen, woran es vermutlich liegt, aber ich finde, dafür, ne, es so viele Open-World-Spiele gibt, dieses Open-World-Spiel hat so eine unglaubliche Leichtigkeit. Und das ist das, glaube ich, das Erste, was mir aufgefallen ist, nachdem mich diese inszenierungsstarke Story erschlagen hat.
Ja, also die Story ist alles andere als leicht, zumindest im Auftakt und im Verlauf.
Richtig.
Aber ja, ich verstehe, wo du sagst, okay, da kommt so eine gewisse Leichtigkeit her, eine gewisse Unbefangenheit. Man ist wirklich auch so frei in allem, was man tun kann. Man kann das Spiel auch halt sich so einstellen, wie man es braucht und möchte, von Schwierigkeit, Inclusion Features und so weiter. Also ja, man kann sich wirklich das Yotei so bauen, wie man es braucht, mit den verschiedensten Elementen. Und das wird dann natürlich auch unterstützt durch so diese Freiheit, alles zu tun. Und man ist vielleicht so ein bisschen, ja, unbeschwerter, ne? Also immerhin wurde einem nicht das komplette Land genommen, wie in Ghost of Tsushima. Aber Story-Details lassen wir geschickt außen vor heute. Definitiv. Richtig. Also ja, ich war einfach auch vor allem geflasht von der Ästhetik des Spiels. Also grundlegend die Grafik. Ich spiele es jetzt bislang viel auf der PlayStation 5 Pro und auf der normalen PlayStation. Und es sieht einfach fantastisch aus. Ne? Ich meine, Tsushima sei ja auch, also ja, nichts zu meckern.
Aber da ist nochmal die 5 bis 4 Jahre Unterschied, die machen jetzt nochmal kurz was aus. Und man fragt sich bei PS5-Titeln immer, wann kommt denn mal dieser eine PS5-Titel, der diesen Kauf dieser Konsole rechtfertigt? Und wir hatten bisher noch nicht so viele Spiele bekommen, aber ich finde, das ist nochmal so ein neues Level. Aber Ja, ne, vor allem auch aufgrund der Weite, aber auch vor allem der kleinen Details, ne. Vor allem darüber werden wir später noch sprechen, wie der DualSense Controller hier nochmal eingesetzt wird. Also,
oh ja, toll. Mhm.
Ich fühle dieses Spiel nochmal deutlich mehr, also, das fühlt sich mehr wie eine Welt als wie ein Spiel an, finde ich.
Ja. Ich finde es auch unglaublich cinematisch. Mhm. Gleichzeitig aber auch sehr, ja, so interaktiv.
Ja, ja.
Gerade, und das spoilere ich glaube ich jetzt nicht, wenn ich sage, die Stellen, wo man in ihr junges Ich zurückkommt, nahtlos, mit einem Knopfdruck, das finde ich unglaublich beeindruckend gelöst. Nur wenn man wirklich quasi an ihr Elternhaus geht und dann drückt man jup, und zack, bist du wieder im damaligen Ich und kannst da so ein bisschen gucken, wie es damals da aussah und dann jup, verändert sich halt alles entsprechend des Narrativs, wie es sich halt logischerweise dort verändert hat. Und ja, also ich merke schon, du bist am Schwärmen. Ich bin ja natürlich nicht ganz unbefangen. Ich fand ja schon Ghost of Tsushima ganz toll und bin natürlich auch mit der Haltung rangegangen, ich möchte das mögen, weil ich das schon so gefeiert habe. Und dann gab es ja jetzt noch AC Shadows, was im Kontrast so bodenständig war und so ja eher realitätsnah, vor allem auch von der Optik und so. Und jetzt haben wir hier wieder blühende Wiesen, Wind, der uns zum Questziel bringt, weiß nicht, Füchse, die uns anheuern für Aufgaben und alles Mögliche, ja. Also so ein bisschen übernatürlicher, gewisse Bodenständigkeit ist schon noch da. Also wir schießen ja jetzt nicht mit, weiß ich nicht, mit Lavawellen auf Gegner, wie in Elden Ring, aber ja, ich finde es schon gut gelungen. Vom ersten Eindruck her schon. Ja. Und das sind jetzt auch schon viele Stunden bei mir. Weiß nicht. Du hast, das haben wir eben schon ausgecheckt, ein anderes Gebiet als zweites gewählt als ich. Und das fand ich auch schon mal direkt super interessant. Das heißt, die Open World, steigen wir vielleicht mal sonst schon mit der Open World ein, ein bisschen vorziehen. Die Open World ist so flexibel und offen, dass man da ja scheinbar alles zu jedem Zeitpunkt quasi machen kann. Man kriegt da relativ früh gesagt, wo man so hin könnte. Da gibt es, glaube ich, drei weitere Gebiete, wenn man da einen bestimmten Punkt erreicht hat. Ich habe mich für so ein Herbstgebiet entschieden. Da ist herbstlich, da ist viel mit Feuer so vom Thema her. Und du bist, glaube ich, in ein anderes Gebiet gegangen. Wie sieht das bei dir im zweiten Gebiet aus?
Frühling, sommermäßig und so. Ich finde es ja interessant, dass diese Abfolge, ne, weil wir quasi wir auf einer Rachemission sind und wir unterschiedliche Leute eben jagen und auch leiden. Das ist so, das erinnert mich vor allem sehr stark an Assassin's Creed Shadows, wenn wir irgendwelche Templer oder irgendwelche Bösen halt jagen und dann diese Recherchemissionen haben. Und ich finde das hier irgendwie cool, dass quasi so dieser Rachefeldzug uns die Struktur vorgibt und wir halt für jeden Rachefeldzug oder wir sagen auch mal für jedes Attentat für jeden Kampf in ein bestimmtes Gebiet reisen. Und ich finde auch, dass jedes Gebiet halt so ein eigenes Thema hat, vor allem wenn das Wetter halt innerhalb von Sekunden umschwenkt. Das ist das, was du eben meintest, ne? So der Unterschied zwischen episch und bodenständig. Wir hatten realistische Wetterwechsel und Jahreszeitenwechsel in Assassin's Creed Shadows. In Ghost of Yotai ist das manchmal so per Schnipsen so, dass das innerhalb von einer Sekunde passiert. Das ist sehr kinolastig. Und ich finde auch, du hast in allen Gebieten, die haben so eine unglaubliche Weite, ne? Damit du vor allem auch mit deinem Ross reiten kannst. Dann kannst du noch per Knopfdruck vor allem diese schwarzen Balken einfügen, als würdest du gerade deinen eigenen Kinofilm drehen. Also bodenständig ist hier gar nichts und man wird auch so richtig mit diesem Epos halt umarmt und lässt sich auch so richtig darauf ein. Ich bin super angetan. Was ich aber vor allem lobe, ist, dass es eine Open World schafft, wie gesagt, die mich jetzt nicht zuklatscht. Und ist es egal, was ich mache, ich profitiere immer von allem, was ich tue. Ob ich hier irgendwas erkunde, ob ich hier irgendwas einsammle, ob ich irgendwie mit wem rede. Es fühlt sich alles nicht nach Füllmaterial an, sondern alles, was ich tue, bringt mich irgendwie auf irgendeiner Ebene weiter. Und das finde ich cool, dass ich für alles, was ich tue, belohnt werde.
Definitiv. Das ist ja, so kriegst du mich immer. Einfaches Belohnungssystem, neuer Talisman, I don't know, neuer Skillpunkt, easy, ja, bin ich immer mit dabei. Und da finde ich auch einen großen Kontrast zu Shadows. Da hattest du dann teilweise, musstest du in Shadows wirklich dutzende Tempel abklappern, da 100 Seiten sammeln, damit du irgendwie mal einen Progress hattest. Und hier kommt der halt quasi dann sofort. Ist aber auch schwieriger, zumindest bereits auf normaler Schwierigkeit. Das Spiel. Ja, also es knüpft definitiv an Tsushima an. Und von daher ist es auch okay und das macht total Spaß. Ich fand es auch nochmal gut, dass du gesagt hast, hey, hier die Open World, die ist so flexibel. Das passt halt auch zum Narrativ. Es ergibt auch Sinn, dass du eigentlich dir quasi aussuchst, wo es als nächstes hingeht, in welches Gebiet. Und das ist total interessant, zu sehen, wie sich dann das Narrativ in den Gebieten ausweitet und am Ende natürlich dann wieder zusammenläuft, wie das halt ist in Open World Games. Aber man hat wirklich eine große Freiheit gespürt und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber habe ich so Zelda-Vibes, wahrscheinlich, weil es in meiner Kindheit war. Und da habe ich quasi in Ocarina of Time so eine große Freiheit und Flexibilität in diesem Spiel gespürt. Und das nehme ich hier irgendwie subjektiv wieder wahr. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Das kann ich voll nachvollziehen. Ich habe mir auch, jede Stunde, die ich spiele, denke ich mir immer, warum fühlt sich das so unique, warum fühlt sich das so neu an, obwohl es doch eigentlich gar nicht so viel Neues ist, ne? Ja, du hast da hier diesen Kopfgeld-Menschen, der dir Kopfgeldaufträge gibt, dann hast du da so einen Händler, dann hast du da Wegpunkte, dann kannst du irgendwas erkunden, das sind ja eigentlich so dieselben Mechaniken. Aber was mir so auffällt, ist, dass diese Leichtigkeit halt zum Beispiel dadurch entsteht, dass du halt ein Lager aufbauen kannst, dann kannst du da Essen zubereiten, das hat auch einen RPG-Hintergrund, du kannst plötzlich mit Händlern dich zusammensetzen, wo normalerweise, wenn man mit einem Händler redet, dann wird man meistens bei dem Händler den Schrott los und kauft dann halt irgendwelche coolen Sachen ein. Aber hier kannst du plötzlich am Lagerfeuer sitzen, irgendein Lied spielen und diese Personen reagieren dann auch auf dieses Lied. Mhm. Ne? Und sagen auch, wenn du mich nochmal besuchst, dann sind wir wahrscheinlich da und da und dann sind die auch gewillter, mit dir irgendwie zu handeln und so. Die erzählen dir irgendwas. Du kannst jederzeit auch nach einem Story-Hintergrund fragen. Ich finde, du hast bei jedem Punkt, dass dir in alle Richtungen irgendwie, du kannst jeden Punkt in jede Richtung nutzen, ne? Hier möchte ich vielleicht ein paar Infos sammeln, vielleicht möchte ich auch nur kaufen. Aber was mich zum Beispiel auch beeindruckt hat, und das sind so ganz kleine, wenige Elemente, auch zum Beispiel, ich kann ein Lager aufschlagen und sagen, der Händler soll mich besuchen, anstatt dass ich zu ihm gehe. Oder du kannst schnell reisen, nicht nur zu einem bestimmten Gebiet, sondern sogar zu einem bestimmten Punkt innerhalb dieses Gebiets, dass du im Wirtshaus beispielsweise 5 verschiedene Anlaufstellen hast. Oder dass ich mich halt wieder schlafen lege und plötzlich in einem Albtraum gegen jemanden kämpfe und nachher erwache ich halt. Da sind so viele überraschende Elemente. Ja. Zumal wir selber ja sogar Menschen haben, die uns für Kopfgeld jagen und so. Oh, es sind so viele kluge, kleine Elemente, die da immer wieder noch mal so einen kleinen Spin auslösen, ne, wo ich immer wieder angeschubst werde, bloß nicht anhalten. Ah, finde ich ganz toll.
Ja, also definitiv kann ich nur unterschreiben, was du sagst. Ich finde, an und für sich ist das Spiel jetzt keine Revolution. Aber, wie du schon sagst, diese vielen kleinen Details, die einfach so durchdacht aneinandergereiht und zusammengefügt wurden, nicht aneinandergereiht, zusammengefügt. Und allein das Lager, du pennst dort, auf einmal kommt der Albtraum, das ist super toll. Also kam total überraschend für mich auch, dass da jetzt dann erstmal das passiert ist, anstatt dass ich einfach am nächsten Tag aufwache, wie es halt in anderen Games der Fall ist. Oder ja, wie du schon sagtest, die spezifischen Punkte. Ich war zum Beispiel auch auf dem Berg Yote schon. Da bin ich hochgekraxelt, wirklich 10 Minuten Parcours, hat ewig gedauert und oben angekommen war quasi ein Item und ich dachte so, ah ja, okay, das war's jetzt. Nee, wenn du dich umguckst und weitergehst, und das habe ich zum Glück gemacht, bist du nicht nur mit einem schönen Blick belohnt, sondern da sind auch noch viel mehr Sachen versteckt und du kannst sogar in den Vulkankrater quasi runtergehen. Es ist einfach an vielen Stellen gut durchdacht und das greift einfach wirklich alles so schön ineinander. Da merkt man, dass Sucker Punch hier ja aus Ghost of Tsushima viel gelernt hat, viel mitgenommen hat, was funktioniert hat, ne? Zum Beispiel allein dieses legendäre Feature, dass der Wind dir zeigt, wo dein Questziel ist und nicht ein leuchtender Pfeil. Mhm. Und ein paar Sachen aber auch noch verbessert hat und erweitert hat. Ich finde es wirklich ein rundum gelungenes RPG, was nicht super innovativ ist, aber einfach Leuten unglaublich Spaß machen wird, die RPGs lieben, RPG-Mechaniken, Progression feiern. Ja, da gibt es einfach so viele schöne Sachen, die man im Spiel auch gameplay-mechanisch erleben kann.
Es ist, glaube ich, ne, würden wir abends am Lagerfeuer sitzen und jeder von uns beiden würde sein Tagebuch schreiben. Man würde beispielsweise in einem anderen Spiel schreiben, ja, ich habe heute 5 Schreine gemacht und dann habe ich 6 Leute besiegt und ja, dann. Und bei Ghost of Yotai ist es, wie du gerade beschreibst, ne, es ist so ein bisschen die, das hat mich dahin geführt und dann hat mich das dahin geführt und dann habe ich das auch entdeckt. Und dass du eigentlich immer nie weißt, wo die Reise heute hingeht und wo du reinstolperst. Also diese Verschachtelung von Elementen und dass du es halt auch gar nicht so merkst, dass es auf Schienen funktioniert oder dass es halt irgendwie beabsichtigt ist, dass das passiert, dass es alles so natürlich wirkt. Und dieses ne, ineinander in immer wieder in neue Sachen reinstolpern oder dass ihr denkt, ihr würdet gerade, also ihr besucht gerade ein Wirtshaus und denkt, ach, ich krieg einen neuen Händler. Nein, dann gibt's schon wieder eine Filmsequenz und dann wird da ein richtiger Konflikt draus gemacht. Wenn ich Kopf, also dieses Erkunden und das Kopfgeld machen, das sind ja eigentlich total super simple Systeme, aber die bringen mich halt immer dazu. Während ich denen nachlaufe, treffe ich ja sowieso immer wieder auf neue Sachen. Und
da beginnt das der Erdmännchen-Modus, ne?
Da beginnt der Erdmännchen, aber wie schafft das, wie, also ganz ehrlich, großes Lob an Sucker Punch, dass die schaffen, obwohl wir schon 800 Millionen Open-World-Spiele gespielt haben, dass die hier sagen, okay, wir setzen auf eine Leichtigkeit und dass du wieder Bock hast, was zu entdecken, dass du jedes Mal sagst, oh, das war heute wieder ein richtig guter Tag in Yotai. Mein Kompliment.
So ist es. Definitiv. Und alleine, ne, wenn du schon sagst, Kopfgeld, du bist auf dem Kopfgeld unterwegs, dann siehst du halt noch irgendwas passieren. I don't know, dir springt ein Wolf entgegen. Aha, dann machst du noch kurz das. Und das fühlt sich aber nie verschwendet an durch das Belohnungssystem, was du schon angesprochen hast, dass du da vom Pfad abkommst, quasi, den du dir ursprünglich überlegt hast. Und an so vielen Stellen ist das einfach so durchdacht, die Points of Interest, das finde ich halt auch so cool. Immer wenn etwas interessant aussieht, ist es im Regelfall auch im Spiel interessant.
Entweder richtig, gut zusammengefasst, genau.
Oder Gameplay-Mechaniken oder, weiß nicht, neues Stück Equipment. Ne? Also, da kannst du ja auch so viel machen. Und das finde ich übrigens auch im Vergleich zu Ghost of Tsushima toll, die Auswahl an Waffen und Tools. Ich bin gespannt, wie die Community das finden wird, dass jetzt zum Beispiel nicht mehr nur noch quasi das Katana die Waffe der Wahl ist, sondern ja, man einfach ein großes Portfolio sich da später aufbauen kann. Ich glaube, es waren 5 Waffen im Nahkampf, 4 Range und 5 Tools, die du dann aber auch noch mal teils alternieren kannst. Wodurch du natürlich auf ein riesiges Loadout irgendwann zurückgreifst. Das sind einfach so Sachen, die machen mir halt auch wahnsinnig viel Freude und bietet dann natürlich auch echt viel Potenzial für Progression, was mir ja immer sehr, sehr wichtig ist in solchen Spielen.
Ja, aber vor allem, du kannst dich ja so divers und zwar zeitgleich in so viele Richtungen verfeinern, ne? Du musst nicht irgendwie gefühlt, du musst nicht gefühlt jetzt erstmal 3 Stunden da rein investieren, damit du mal einen neuen Bereich aufhast, sondern du kannst diese Bereiche ja alle zeitgleich irgendwie entdecken und ich find's so interessant. Ghost of Tsushima wäre streng genommen, also bei Ghost of Tsushima, das hat sich angefühlt wie ein Assassin's Creed in Japan. Wir hatten auch sehr viele generische Nebenquests, das war der größte Kritikpunkt in Ghost of Tsushima. Trotzdem, die Inszenierung waren toll, der Kampf war toll. So, Ghost of Tsushima ist quasi das Assassin's Creed in Japan. Jetzt hat Ubisoft selber ein Assassin's Creed in Japan gemacht und ich habe das Gefühl, dass Ghost of Yotai nochmal, obwohl die Spiele natürlich parallel entstanden sind, voneinander abgeschrieben können sie gar nicht haben, aber dass sie sich währenddessen schon überlegt haben, dass in Ghost of Yotai quasi auch wieder alle Stärken von Assassin's Creed Shadows drin sind, aber ohne die Nachteile. Also das Generische ist weg, das wurde durch Individuelles ersetzt, so wie du meintest. Was interessant aussieht, ist auch noch interessant, aber ich muss nicht nur Katana spielen, also mit Katana zu kämpfen, ist ultra cool. Aber muss ich halt nicht. Ich kann auch jede andere Waffe ist auch cool. Und ich glaube, jetzt mit 3 Spielen ist diese Formel, wie soll eigentlich ein RPG in Japan aussehen, da ist diese Formel, diese Klinge ist jetzt echt gut ausbalanciert, finde ich.
Definitiv. Auch hier wieder die Optionen zu haben, Stealth zu spielen. Ja, also da muss ich sagen, mit Parkour und Stealth fühlt es sich an manchen Stellen tatsächlich dann auch an wie in Assassin's Creed. War ja in Ghost of Tsushima halt auch so. Ne? Damals wurde ja auch gesagt, es ist das AC in Japan, was wir uns immer gewünscht haben. Nur, dass es kein AC war. Und hier ist das definitiv ja wieder ähnlich. Und ich glaube, dass da wieder eine große Überschneidung auch in der Zielgruppe stattfindet. Und ich bin mal gespannt, wie das von der Community so aufgenommen wird. Was natürlich jetzt hier nicht drin ist, ist das dynamische Wetter. Und aber das ist natürlich auch zugunsten der Inszenierung, ne, der ganz bewussten und gesteuerten Inszenierung. Weswegen das auch zum Beispiel jetzt dem keinen Abbruch tut. Ja. Ich würde dich mal gerne zur Schwierigkeit fragen. Hast du auch wie ich auf Normal gespielt oder hast du einen anderen Schwierigkeitsgrad gewählt?
Ich habe auf Normal gespielt.
Fandest du es auch schwierig? Also ich fand es, an vielen Stellen bin ich, also was heißt an vielen? An manchen Stellen bin ich ein paar Mal gestorben. So klassischerweise halt besonders inszenierte Kämpfe gegen spezielle Gegner. Ist dir das auch passiert?
Ich finde es nochmal vom Schwierigkeitsgrad deutlich schwieriger als Ghost of Tsushima. Gerade so, damit du den richtigen Rhythmus hast, Schläge halt abzuwehren, ne? Und du erstmal lernst, sehr defensiv zu kämpfen, bevor du sehr offensiv kämpfst. Ich finde aber auch dafür, dass ich sehr, sehr oft sterbe, finde ich es hier cool, dass mit den Ladezeiten du ja sofort wieder reinploppst, ne? Ja. Und du sofort wieder kämpfen kannst. Und das nimmt auch so ein bisschen die Frustration. Das ist ja, glaube ich, das, was man gerade bei Dark Souls sehr frustrierend findet, dass man auch den ganzen Weg dahinter hinlaufen muss. Aber die Kämpfe bleiben ja trotzdem herausfordernd, selbst wenn ich halt direkt wieder davor spawne. Also das finde ich, haben sie gut gelöst, auch wenn der Schwierigkeitsgrad wirklich sehr hoch ist. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja sofort wieder rein darf, kann ich viel, viel schneller meine Fehler halt ausbessern, weil ich ja weiß, was ich eben falsch gemacht habe.
Aber dir fehlt natürlich so ein bisschen die Verarbeitungszeit, ne? Also auch,
geht sofort wieder los.
Ich bin in einem Kampf, boah, das war so ein Special Boss, ich will jetzt nicht spoilern, es war kein Storyboss, sondern so Nebenquest-Special-Boss. Aber du wirst halt mit einem super coolen, einzigartigen Item belohnt. Und das wollte ich natürlich unglaublich dringend haben. Und dann wurde mir irgendwann angeboten, hey, Speicherpunkt davor laden, Fragezeichen. So, bin wohl ein bisschen zu oft gestorben. Aber es fühlt sich dann halt auch umso besser an, wenn man das dann schafft, ne? Und ja. Ich habe es also auch nicht leichter gestellt. Aber die Option hätte es ja gegeben. Ne? Also für Leute, die dann zu frustriert sind, kann man ja das dann auch noch machen. Wobei ich es auch nur für normal finde ich es echt schwierig. Also das macht schon Spaß. Ich bin mal gespannt, wie das auf den höheren Schwierigkeitsgraden wäre. Muss ich nochmal darauf spielen wahrscheinlich. Und dann wäre ich komplett weggemetzelt von jedem einfachen Fußsoldaten.
Ich meine, gut, du hast immer noch die Möglichkeit, ne, was anderes zu machen, du hast aufzuleveln. Ich finde auch mit jeder neuen Fähigkeit wird es auf jeden Fall leichter. Natürlich kommen dann auch mal wieder schwerere Gegner. Ich merke gerade so in Massenkämpfen, ne, wenn du vorne noch so Truppen hast, hinten Bogenschützen und dann von diesem Ausweichschritt in den Laufschritt reinkommst, das muss man, und gerade, dass die Kamera auch immer schön mitspielt, das ist schon schwierig am Anfang. Also das würde ich euch auch echt erst empfehlen, wenn ihr sattelfest seid, was so im Nahkampf angeht. Und auch immer ne peilen, wie strategisch gerade klug ist, welchen Gegner ihr ausmachen solltet. Am Anfang beißt ihr schon ein bisschen ins Gras, aber bislang hat es mich noch nicht wirklich frustriert.
Nee, mich auch nicht. Und Fernkampf ist auch eine Option und Stealth. Also es gibt halt immer irgendwie alternative Wege. Manchmal explosive Mittel, die da rumliegen, Waffen, die ihr auf Gegner werfen könnt, die super stark sind. Es gibt dann halt schon Optionen. Oder man verzichtet halt bewusst drauf, weil man sich selbst punishen will. Das ist ja irgendwie das Coole. Also gameplaymäßig werde ich komplett abgeholt. Es hat wirklich alles, was ich mir wünsche. Fernkampf, Nahkampf, Stealth, Progression und wie du schon sagst, ja, Progression fühlt sich gut an. Übrigens, ich habe am Anfang verpeilt, die Rolle zu nehmen als ersten Skill und das ist die wichtigste Empfehlung der Welt für alle da draußen.
Ja, ja, definitiv, definitiv.
Skill die Ausweichrolle, ansonsten könnt ihr nicht vernünftig ausweichen.
Was hast du denn dann stattdessen geskillt? Was hat denn dein Interesse so geweckt?
Ich glaube, irgendwas Offensives, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass die Rolle standardmäßig dabei wäre, ehrlicherweise. Und dann irgendwann so, wieso werde ich denn das Feuer hier nicht los? Ah, wait a minute.
Ich habe auch nicht schlecht gestanden, ne? Übrigens, du kannst ja eine Rolle freischalten. Ich so, ah, danke. Ja, damit könnte das noch viel leichter gehen im Kämpfen.
Ja, das war eine kleine Überraschung, aber war dann auch witzig später so, ne? Wenn man ein paar Mal probiert hat, Ausweichrolle zu machen und quasi gestorben ist, weil man keine hatte. War legendär. Ja, aber ich muss sagen, bin auf jeden Fall angetan. Schwierigkeitsgrad passt. Künstliche Intelligenz oder Intelligenz der Gegner, ja, ist jetzt nicht überraschend gut, nicht überraschend schlecht. Ich glaube, hier ist die Schwierigkeit vor allem über die Mechanik, ne, die Barrierzeitfenster und sowas gegeben. Ja.
Ja. Vor allem auch die Masse der Gegner in manchen Fällen.
Ja, definitiv. Also viele Gegner können durchaus eine Herausforderung sein. Oder einzelne super krasse mit 17 Angriffen, denen du nicht ausweichen kannst. Dann kannst du zweimal draufschlagen und dann musst du wieder eine Runde rollen. Aber ja, da weiß man ja eigentlich mittlerweile, worauf man sich einlässt, wenn man Ghost of Tsushima gespielt hat. Findest du, dass das Spiel sich genug von Ghost of Tsushima abhebt oder zu viel oder weiß ich nicht, zu wenig?
Ich dachte so am Anfang, ne, weil die Themen auch irgendwie, also die Themen sind ähnlich, daraus wird dann natürlich was anderes gemacht. Ich war dann tatsächlich nicht beeindruckt von den, wie gesagt, von den großen Inhalten, sondern von so den kleinen Inhalten. Wir hatten das jetzt auch schon mal so erwähnt, zum Beispiel, dass wie der DualSense-Controller jetzt hier eingebunden wird, dass ihr beispielsweise Waffen schmieden könnt, ne? Dass ihr das Eisen halt quasi dann auch ins Feuer halten müsst, den Hammer schwingen müsst. Wenn ihr ein Lager aufmacht, müsst ihr auch wirklich das Lagerfeuer selber machen, in dem Sinne, dass ihr dann halt Funken reinfetzt und dann auch dagegen pustet mit den Tasten. Ich finde, es sind so viele kleine Elemente, wie wir auch gerade schon sagten, das mit den Albträumen, die dann plötzlich aufploppen können oder wie gesagt, diese Sachen, die ineinander verschachtelt sind und ich gerade nicht weiß, ist das gerade eine Mission, kriege ich jetzt ein neues Feature, geht es gerade um einen Gegenstand, ich weiß es einfach nicht. Und ich finde gerade diese Aneinanderreihung und diese kleinen Details, die geben dem Ganzen noch so ein ganz anderes Gefühl. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl bei Ghost of Tsushima, ich würde ein Assassin's Creed spielen. In Japan, ich habe jetzt bei Ghost of Yotai, ich spiele ein Ghost of Yotai-Spiel und ich kann es nicht genau beziffern, weil es irgendwie so unique ist. Es sind ganz viele ähnliche Dinge, aber die sind alle anders zubereitet.
Ja, also ich finde auch, das Spiel darf definitiv für sich stehen. Und gerade auch so diese Kleinigkeiten, die du angesprochen hast mit dem Lagerfeuer, ist übrigens überspringbar dann natürlich, aber man kann das machen. Ich glaube, am Anfang muss man es sogar machen.
Ich will es auch machen. Das ist für die Immersion ganz toll, ja.
Ja, das stimmt wohl. Für mich so ist das so ein Ding nach dem 10. Mal nicht mehr, aber am Anfang finde ich das dann doch ganz cool. Ne? Also gerade das Campfire hat ja was ganz Besonderes. Die Kopfgelder, die du auch schon mehrmals angesprochen hast, das macht schon alles echt Laune. Und da ist ja dann auch schon ein Unterschied zu Ghost of Tsushima. Es fühlt sich wirklich an wie eine Evolution. Keine Revolution, ja, würde ich sagen, aber ja, einfach viel weiterentwickelt, Waffensysteme verbessert. Noch mal ein bisschen schöner gemacht. Das, was funktioniert hat, hat man mitgenommen. Es gibt auch wieder Füchse, die dir was Cooles zeigen, aber weniger, es sind ja jetzt hauptsächlich die Vögel. Ich glaube, Füchse zeigen einem gar nicht so oft was. Ich hatte es bislang erst einmal. Aber
ein Fuchs hat mich auf einen Berg gebracht und hat mir einen Schrein gezeigt. Das fand ich ganz hilfreich. Danke noch mal, lieber Fuchs.
Der war im Norden des ersten Gebiets, ne? Den hatte ich auch.
Ich habe ihn unten im Süden an der Küste getroffen, ist ja schön.
Oh, dann gibt's doch mehrere. Also, guck mal. Hat sich doch gelohnt, dass wir darüber reden. Das heißt, ich muss nochmal in den Süden des ersten Gebiets juckeln. Wobei, warum?
Ich
muss gar nicht juckeln. Schnell reisen, ne? Das ist ja das Tolle. Also, ich finde es einfach, es macht einfach Spaß. Würdest du dem Ganzen schon einen Stempel aufdrücken, irgendwie eine Punktzahl? Oder findest du, dafür ist es noch zu früh?
Das ist ja jetzt die große Preisfrage, ne? Open-World-Spiele sind sehr groß, beinhalten sehr viele Stunden und wir werden oft, wahrscheinlich irgendwann mal wird die Repetition einsetzen und da bin ich halt gespannt, wie lange die das frisch halten können, ne? Und erst ab dem Punkt, wenn man es dann mal durchgespielt hat und dann durch ist und vielleicht dann noch mal wie hoch ist die Bereitschaft, wenn ich nach dem Ende noch mehr machen möchte? Das würde ich noch gar nicht so, also würde ich noch gar keinen Stempel geben. Ich bin vom Anfang bis zur Mitte bin ich sehr angetan. Ich bin gespannt, ob sie es bis zum Ende halten. Es gibt wenig Open-World-Spiele, die das wirklich schaffen. Das müsste es hier meiner Meinung nach auch nicht schaffen. Aber wie gesagt, da ich das nicht sagen kann, würde ich hier noch keinen Stempel geben. Ich bin von dem, was sie bereits gemacht haben, sehr angetan.
Mhm. Ja, ich auch.
Und du so einen Stempel oder willst du auch keinen Stempel geben?
Ja, ich habe es ja auch noch nicht durchgespielt. Was ich sagen kann, es ist definitiv für mich im Bereich 83 plus, aber ob es jetzt die 83, die 85 oder 90 wird, das würde ich wahrscheinlich dann erst sagen, wenn ich es wirklich abschließend komplett gespielt habe. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass ihr auf jeden Fall auf eure Kosten kommen werdet, wenn ihr solche RPGs liebt. Ich glaube, dass man das sehr gut einordnen kann, alleine dadurch, dass es Ghost of Tsushima gab, Assassin's Creed Shadows jetzt in Japan. Das passt einfach. Also,
kannst du bei dieser ganzen Lobhudelei auch irgendwas Negatives sagen, der du jetzt schon etwas weiter im Spiel bist?
Also die Schwierigkeit könnte man natürlich monieren, definitiv. Einfach weil ich mir vorstellen kann, dass einige Leute da wirklich frustriert von werden und ich war es früher auch. Ich bin wirklich durch Elden Ring dann abgehärtet worden. Das war aber auch ein Prozess, den ich erstmal durchmachen musste und eventuell auch fast abgebrochen hätte, diesen Prozess, aus Frust. Das definitiv. Ansonsten Ich fände es noch cool, so ein paar zufällig generierte Kopfgelder. Die sind jetzt alle handcrafted. Ist aber natürlich dann cooler. Also es sind speziellere Bosse, die man dann besiegt. Speziellere Targets. Aber irgendwie sowas, grinden, in dem Sinne gibt es zum Beispiel nicht. Was ich immer ganz cool finde, was aber, glaube ich, die Mehrheit der RPG-Fans gar nicht so liebt wie ich. Ja, aber also generell weiß ich nicht. Nö. es ist wirklich einfach ein sehr gutes, nach allen Regeln der Kunst gemachtes Open-World-RPG. Ne? Weiß nicht, ja.
Was fällt vor dir denn vor ein, dem, ne? Vor dem Hintergrund, dass es halt so viele Spiele dieser gibt, finde ich das halt wieder beeindruckend, dass man tatsächlich dasselbe noch mal leckerer zubereiten kann als früher. Ne? Und dass es eben nicht generisch wirkt. Und dass es eher nicht so, ja, wir haben hier krass, komplett neue Aktivitäten, das ja noch nicht mal, sondern dass man sich wirklich die Zeit genommen hat, dass so ganz kleine Details, die da immer, wie gesagt, einen neuen Spin bereiten. Und diese Liebe zum Detail, die ja überall drinsteckt und wie das miteinander verzahnt ist und dass man verhindern will, dass irgendwas Generisches passiert. Und wie gesagt, dass wenn ich was Interessantes sehe, dass es dann auch interessant ist, das ist normalerweise so ein Marketingversprechen. Ich bin tatsächlich beeindruckt, dass es tatsächlich auch gehalten wird. Also ich habe mir noch bisher keinen langweiligen Tag in Ghost of Yotai gehabt. Auch wenn ich es provozieren wollen, bin ich dann trotzdem leider in was Spannendes gestolpert. Also so kann es auch gehen.
Definitiv. Ja, also wir haben hier sicherlich ein sehr, sehr spielenswertes Spiel. Und ich bin
definitiv
total gespannt, was da Metacritic hergeben wird, was die Presse sagt, die es schon durchgespielt hat bislang. Und ich probiere es auf jeden Fall schnellstmöglich nachzuholen und nachzuliefern. Und aber ja, ich glaube, man hört es uns an. Wir sind auf jeden Fall sehr begeistert davon. Wer weiß, vielleicht zu begeistert, aber die rosa-rote Brille ist bei mir auch schon runter, weil ich es auch schon ein paar Wochen spiele. Und immer noch keine Langeweile aufgekommen ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, definitiv.
Definitiv.
Ja, drüben bei dir, bei Enliven auf dem Channel, da sprechen wir ja über Ghost of Yotai Klone, alternative Spiele für alle da draußen. Da gerne mal auf jeden Fall reinschneien beim lieben Michael auf Enliven. Und ja, dann hören wir uns eigentlich drüben schon, oder?
Machen wir so. Dir noch viel Spaß in Ghost of Yotai, mir noch viel Spaß in Ghost of Yotai und alle, die zuhören, euch wirklich sehr viel Spaß in Ghost of Yotai.
Ab dem 2.10. Genau. Alles klar, mach's gut, mein Lieber. Danke für deine Zeit.
Danke für deine Zeit. Ciao.
Tschüssi.